Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Was verändert sich, wenn der Ferienort zur neuen Heimat wird? Das hat die Schriftstellerin Angelika Overath ausgelotet. Vor 11 Jahren ist sie mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn von Tübingen in ein Schweizer Bergdorf gezogen. Ein Dorf, in dem die Familie vorher jahrelang Ferien gemacht hatte. Und von dort ist sie heute zu uns nach Berlin gekommen. Angelika Overath, herzlich willkommen.
Danke.
Wo liegt das Dorf Sendt?
Es liegt im Unterengadin. Das Engadin ist ja europaweit eins der höchsten bewohnten Bergtäler.
Und hohes Tal.
Ja. Und wir liegen da an der Grenze zu Österreich, aber auch zu Italien. Also es ist so eine Grenzregion.
Hier bei uns leben alle den Jahrhundertsommer. Warten Sie dort schon auf den ersten Schnee?
Oh, wir haben den schon. Die Berge sind weiß. Also wenn es regnet, ab 2000 Meter ist das dann schon Schnee und dann gucken wir schon auf weiße Gipfel.
Da gucken Sie rauf, aber vor Ihrer Haustür, wie viele Monate im Jahr liegt da Schnee?
Es gibt ein Sprichwort, man sagt kein Monat ohne Schnee. Also es kann auch im Juli schneien. Eigentlich sind es Schneemonate im Dorf 5, 6.
Sie haben mal in Griechenland gelebt. Wie kommt es, dass Sie den Schnee jetzt so mögen?
Ich mag das Blau. Ich mochte das griechische Blau und dieses Engadin-Blau ist immer ja, was ganz Spezifisches, was sehr, sehr Tiefes, sehr, sehr Berührendes. Und der Winter ist hell. Ich meine, diese Schneewinter sind hell und strahlend und blau.
Alle Farben des Schnees heißt Ihr Senter Tagebuch, das Sie dort ein Jahr lang geschrieben haben. Eine Stunde im Gespräch mit Angelika Overath über das Leben in den Schweizer Bergen, aber auch über Istanbul, denn dort spielt Ihr neuester Roman. Jetzt machen wir uns im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur auf in die Berge, in das Dorf Sendt im Unterengadin. Dort lebt die Schriftstellerin, Essayistin und Reporterin Angelika Overath seit 11 Jahren. Und dort hat sie auch ein Tagebuch geschrieben, erschienen als Buch mit dem Titel Alle Farben des Schnees. Von der Universitätsstadt Tübingen in das Bergdorf Sendt. Frau Overath, wie kam es überhaupt zu diesem Entschluss, dauerhaft dort zu leben, wo Sie vorher häufig Ferien gemacht haben? Sie waren Anfang 50.
Ja, wir wollten das ursprünglich nicht. Wir wollten eine Ferienwohnung kaufen in Sendt und haben dann ein altes Bauernhaus angeboten bekommen, das ja, renovierungsbedürftigst war. Und dann haben wir nach und nach dieses Haus instand gestellt. Und als es dann fertig war, dachten wir, ja, warum sollen wir eigentlich da nur Ferien machen und nicht dorthin ziehen? Und die beiden großen Kinder, die haben schon studiert. Und der Kleine, der war 7 Jahre, den konnte man noch mitnehmen. Und wir waren ja eigentlich keine Aussteiger. Also wir waren ja jetzt nicht Lehrer, die plötzlich in Arkadien Bienen züchten oder irgend sowas. Sondern wir haben beide als Schriftsteller, als Literaturkritiker, als Essayisten gearbeitet. Also wir haben nicht unsere Arbeit geändert, nur unseren Wohnsitz. Und deshalb ging das doch ganz gut.
Aber in einem 1000 oder 900 Einwohnerdorf immer zu leben, ist was ganz anderes. Was für Sehnsüchte waren denn an diesen Umzug geknüpft?
Sie sagten vorhin, ich war 50, mein Mann war 52. Das ist so ein Alter, wo man, wenn man etwas ändern will, noch gut etwas ändern kann. Ich dachte, okay, meine großen Kinder sind ausgezogen, die gehen jetzt in neue Städte, in neue Länder, die dürfen noch was lernen. Und ich soll zu Hause sitzen und warten, dass sie mich besuchen. Dann dachte ich, nein, das will ich nicht. Ich will auch noch einmal anfangen. Und wir kannten das Engadin, wir kannten auch die Menschen im Dorf. Und wir haben dann auch manchmal gefragt, ey, was würdet ihr jetzt sagen, wenn wir zu euch kommen? Dann haben sie gesagt, ah ja, aber eure Freunde? Und dann haben wir gesagt, na, die besuchen uns hier auch. Und dann sagten sie, und die Kultur? Dann sagten wir, na ja, ich finde, ihr habt hier genug Kultur und wir bringen ein paar Bücher mit und dann geht das schon und es ging dann gut.
Was ist denn an ganz Neuem, an Unerwartetem in Ihrem Leben dazugekommen?
Für mich war entscheidend, das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu leben. Deutlich war es, unser kleiner Junge, der war der Erste, der im Dorf immer angesprochen wurde. Ciao, Matthias, wie geht's dir? Also er war sofort Teil dieser Dorfgemeinschaft. Es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das war schon sehr schön, dass er sofort zu seinem Jahrgang gehört hat und er hat dann auch innerhalb kürzester Zeit rätoromanisch gelernt. Also Sendt ist ein rätoromanisches Dorf. Ich meine, er war 7, ein siebenjähriges Kind braucht nicht so einen Wortschatz. Das geht dann schon schnell.
Aber Sie selbst, Sie haben angefangen, Klavier zu spielen, im Chor zu singen, ja, auch diese neue Sprache zu lernen. Das hätten,
naja,
Sie,
ich versuch's.
Hätten Sie in Tübingen ja auch alles machen können. Warum war das da ein anderer Kick?
Ja, vielleicht, ich glaube, man kann sich manchmal schon mit dem Ort ändern. Es war plötzlich mehr Zeit und gerade wenn man schreibt, ich fand es sehr befreiend, wenn ich am Schreibtisch unglücklich war und der Text lief nicht, dann habe ich mir meine Schuhe angezogen und bin raus und bin gelaufen und dieses Licht, diese Reinheit hat mir dann geholfen, auch mehr Kraft zu haben.
Im Tagebuch heißt es, wir wollten Dorfbewohner werden, aber was sagte das Dorf dazu? Was haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie die Aufgabe verstanden?
Mein Mann Manfred, der hat immer gesagt, Angelika, wir sind Integrationsstreber.
Ja, genau. Was haben Sie gemacht, um sich zu integrieren?
Na, wir wollten halt mit den Rätoromanen, mit den Sentern zusammen sein. Das erste war der Weg in den Dorfchor. Dann, mein Mann ist sehr, sehr fußballbegeistert. Er hat auch einige Texte über Fußball geschrieben und der wurde dann einer der Trainer der Center Kinderfußballmannschaften. Es gibt da 5 Fußballmannschaften, die Mädchen spielen auch mit, so Mini-Kicker Cent United, Juventus Cent, was weiß ich. Und dann gibt es im Tal große Fußballturniere, die man dann alle besucht mit den Großeltern und den Hunden und den Babys. Und dann werden Würste gegrillt und selbstgebackene Kuchen verkauft. Das sind dann so Fußball-Wochenendfeste. Und ja, das hat uns gefallen.
Was waren die größten Schwierigkeiten bei diesem sich...
Für mich die Sprache. Also mein Mann ist sehr sprachbegabt, der sprach auch. Es gibt ja Menschen, die gehen durch ein Land unter der Sonne und werden braun. Und es gibt Menschen, die passieren ein Land und sprechen die Sprache. Ich habe auch so eine Freundin, die schnappt was auf und spricht. Und ich bin vielleicht gerade als Schriftstellerin ein bisschen sprachenverklemmt. Ich kann nicht einfach so drauf losreden. Ich wollte immer, weil ich dieses Rätoromanisch so schön finde, ich wollte immer schöne Sätze sagen. Und das ist ein sicherer Weg, eine Sprache nicht zu lernen. Man muss Fehler machen, man muss schlechte Sätze sagen, um aus diesen Fehlern zu lernen. Und
auf das Rätoromanische kommen wir nachher nochmal zurück. Ich würde noch einen Moment gern bei dem Ort selbst bleiben. Mhm. Sie beschreiben sehr schön und sehr genau diese regionale Bauernarchitektur, aber auch ja, regelrecht italienisch anmutende Palazzi. Wie kommt es zu so einer ungewöhnlichen Mischung in diesem Dorf Sent?
Ja, dieses Dorf Sent war nicht immer reich, beziehungsweise die Menschen hatten nicht immer genug Arbeit. Und dann im 15., 16. Jahrhundert gab es die ersten Männer, aber auch Frauen, die nach Italien gingen, nach Venedig und da als Zuckerbäcker gearbeitet haben. Also sie haben dieses Handwerk gelernt. Und wenn sie im Ausland Glück gemacht haben, sind sie aber wieder zurückgekommen. Man nennt sie heute die Schwalben, die Randolins, die einfach im Sommer zurückkommen. Und sie hatten dann dort eben italienische Palazzi gebaut, die jetzt in den Generationen nach ihnen immer noch genutzt werden. Also es kommen im Sommer immer noch die Randolins, also italienische Familien, die in Sent Ferien machen. Und so findet man, das ist sehr spezifisch, dicke, alte Engadiner Bauernhäuser und daneben wirklich italienische Architektur, also aus Genua, aus Neapel. Das sind dann Häuser mit so Romeo und Julia Balkonen. Es sind 2 Kulturen, die sich mischen, die bäuerlich-dörfliche Kultur und diese Stadtkultur aus Italien.
Die Italiener, also die Schwalben. Sind Sie, Angelika Overath, eine Schwalbe, also die in der Gegenrichtung eingeflogen ist?
Na, ich bin doch keine Schwalbe, ich lebe ja jetzt dort.
Stimmt, Sie gehen nicht wieder.
Nein, ich gehe nicht wieder.
Aber Sie gehen ab und zu in andere Städte, zum Beispiel nach Istanbul, haben da einen neuen Roman geschrieben, über den werden wir in dieser Stunde auch noch sprechen. Sie haben lange in Griechenland gelebt, all das kommt vor in dieser Stunde. Hier mit Angelika Overath. Statt mit Guten Morgen könnte ich ins Gespräch mit der Schriftstellerin Angelika Overath auch anders einsteigen, nämlich mit Allegra. Bedeutet?
Ja, es ist eine Kurzform von erfreue dich an Gott. Ja. Aber wir sagen auch Bundi, wir sagen auch guten Tag. Allegra sagt man so etwa ab 11 Uhr. Also jetzt wäre noch Bundi.
Bundi. Ist Ihnen sowas schon in Fleisch und Blut übergegangen, seit Sie im Engadin leben?
Na, der Gruß schon.
In Ihrem Dorf Sent wird Vallada gesprochen. Eines habe ich gelernt jetzt von 5 Idiomen des Rätoromanischen. Neben Deutsch, Italienisch und Französisch ist Rätoromanisch ja die 4. Landessprache der Schweiz. Wie war das? Hat das Dorf von Ihnen erwartet, dass auch Sie diese Sprache lernen, die ja überhaupt nur noch 50.000 bis 60.000 Menschen sprechen?
Erwartet würde ich nicht sagen, aber sie haben sich schon gefreut. Und wie gesagt, mein 7-jähriger Sohn kam auf die rätoromanische Volksschule. Da war die ersten 6 Jahre war rätoromanisch die Unterrichtssprache. Und ab der 4. Klasse kam dann Deutsch als Fremdsprache dazu. Und mein Mann ist sprachbegabt, der hat es auch sehr schnell gelernt. Und mir war klar, dass wenn ich im Dorf dazugehören will, dass ich zumindest zeigen sollte, dass mich die Sprache interessiert. Und das war ja auch so. Ich finde sie wahnsinnig schön. Und ich wollte sie lernen. Ich bin nur leider nicht sehr sprachbegabt.
Deutsch ist immer die letzte schlechte Rettung, schreiben Sie in einem Ihrer Bücher. Romanisch sprechen sei eine Geste, eine Verbeugung vor der Sprache, vor dem Dorf. Das hat mir eingeleuchtet. Eine Verbeugung auch vor den Leuten.
Ja, vor ihrer Muttersprache.
Genau, ja. Vor ihrer Identität.
Ja. Mhm.
Als Schriftstellerin haben Sie einen besonderen Blick auf die Sprache, die Bedeutung, die in den Wörtern liegt, die Ableitungen, den Klang. Was ist das, was Sie am Rätoromanischen fasziniert?
Zum einen, wie Sie sagen, der Klang. Zum anderen ist es eine sehr bildreiche Sprache. Es gibt zum Beispiel sehr viele Wörter für das Sterben. Also, und das Schönste, was mir am besten gefällt, ist man geht die Hühner des Herrn hüten.
Sie haben inzwischen Gedichte auf Rätoromanisch geschrieben. Ist das einfacher als, ja, sagen wir, eine Erzählung oder ein Tagebucheintrag?
Ja, natürlich. Ich könnte nie romanische Prosa schreiben, aber ich mache so kleine Spielgedichte. So, ich nenne es Gedichte aus den ersten Wörtern. Der Gedanke war eigentlich ganz einfach. Ich dachte, also ich kann schon mit meinen Nachbarinnen sprechen, aber ich möchte es besser lernen und ich möchte es schön lernen. Und dann habe ich gedacht, ich spreche erstmal mit der Sprache, indem ich mit Wörtern spiele. Und so sind so kleine Gedichte entstanden. Aber für mich waren diese Gedichte immer auch Übungen, um mit der Sprache wirklich vertraut zu werden, um dann sprechen zu können.
Inzwischen ist schon der 3. Gedichtband in Vorbereitung.
Ja.
Würden Sie uns mal eins vorlesen?
Ich lese ein ganz kurzes.
Erst auf Rätoromanisch.
Ja. In una lingua estra, dort is das da. Also nochmal, in una lingua estra, dort is das da. Ich spiele mit estra, fremd, und das da, sommerlich. Ich habe das versucht, da ich ja auch im Deutschen dann die Autorin bin, durfte ich auch frei sein. Die wörtliche Übersetzung wäre, in einer fremden Sprache ist immer Sommer, oder? In der anderen Sprache lacht alles. Oder, jetzt sehr weit weg, aber das möchte ich eigentlich sagen, die fremde Zunge spricht dich frei. Und darum geht's ja eigentlich. Also es ist auch dieses, die fremde Zunge spricht dich frei, dieser kleine erotische Zungenschlag, das meine ich auch, weil für mich sind meine Gedichte Liebesgedichte an das Vallada.
Sehr schön. Was sagen denn die Senta zu ihren Gedichten?
Naja, ich bin als Maskottchen in den Autorenverband der Rätoromanen eingetreten. Und die mögen das noch ganz gerne.
Noch?
Ja, ich meine, die mögen das ganz gerne. Das war jetzt schweizerisch. Also sie mögen es noch ganz gerne. Ja, ich habe, darf ich noch eins lesen?
Ja.
Ich habe auch ein Gedicht geschrieben über eine Bäuerin. Da gibt es eine Geschichte dazu. Aitaria. Aitaria sco in pra. Scolat in un bacer da Dilia. El am da una adressa in giotis po comprar un maler ci floris in os comun. Nos comun es eint illas montagnas. E vesient avaia un maler. In giotil possa implantar il maler ries sco aita. Also Eiter lacht wie eine Wiese, wie Milch in einem Becher aus Ton. Sie gibt mir eine Adresse, wo man einen Apfelbaum kaufen kann, der in unserem Dorf blühen würde. Unser Dorf liegt hoch in den Bergen. Ich möchte gern einen Apfelbaum haben. Wohin soll ich ihn pflanzen? Der Apfelbaum würde lachen wie Eiter. Und als Bäuerin Eiter dieses Gedicht las, hat sie gesagt, du kannst schon einen Apfelbaum pflanzen bei uns auf der Wiese. Und der steht jetzt tatsächlich da und dieses Jahr hat er zum ersten Mal Früchte.
Sehr schön. Also sind die Gedichte auch eine Brücke, um mit den Menschen noch tiefer in Kontakt zu kommen?
Ja, sicher. Also für mich ist es ein Weg.
Das Engadin ist ja auch bei Urlaubern sehr beliebt zum Wandern, zum Skifahren, auch zum guten Essen. Und doch ist es ja nicht immer leicht, wenn viele Touristen in einen Ort kommen, in dem eigentlich nur 900 Menschen leben. Sie haben ein Knigge für Sendtouristen geschrieben.
Nein, ich wollte
Sie
es.
Sie wollten. Was, ja. Was wären denn da die wichtigsten Hinweise?
Naja, ich weiß nicht. Diese Busse sind ja nicht nur da, um Skitouristen zur Gondel zu bringen, sondern da fahren eben auch Mütter mit den Kinderwagen. Also dass man überlegen sollte, ein Dorf ist kein Turngerät. Mhm. Ein Dorf ist eine Gemeinschaft und wenn man da als Gast ist, auch als Skitourist, möge man doch ein bisschen schauen, wie die Einheimischen leben und sich dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger da bewegen.
Können Sie selbst eigentlich an sich beobachten, wie Sie sich in den letzten Jahren in Sendt verändert haben?
Also ich bin schon sehr deutsch und das merke ich immer wieder, dass ich zu direkt bin, dass ich zu wenig höflich bin. Also das muss man lernen. Es ist auch eine andere Konsenskultur und auch gerade in so einem Dorf. Es ist besser, man passt ein bisschen auf und passt sich ein bisschen an. Das heißt nicht, dass man sich verbiegen muss, aber ein bisschen mehr mit Aufmerksamkeit. Und da arbeite ich schon an mir oder ich versuche es.
Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur ist die Schriftstellerin Angelika Overath. Und ich fasse mal, um in das Biografische reinzukommen, ein bisschen was zusammen. 1957 als Einzelkind in Karlsruhe geboren. Die Mutter und Großmutter waren aus dem Sudetenland vertrieben worden, kamen aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war besser gestellt, mit einem Kindermädchen aufgewachsen, kam ganz jung in den Krieg, war danach ja, nicht lebenstauglich, arbeitslos, krank, häufig in der Psychiatrie. Vieles über die Familie erfährt man in Ihrem Buch, Frau Overath, Nahe Tage, Roman einer Nacht. Den haben Sie unmittelbar nach dem Tod Ihrer Mutter geschrieben. Der Vater war kurz vorher gestorben. Auch wenn die Protagonistin einen anderen Namen hat, hat das Buch viel mit Ihnen zu tun. Warum mussten Sie dieses Buch schreiben und warum ging das erst nach dem Tod der Mutter?
Ich wollte das Buch nicht schreiben. Ich war eine relativ erfolgreiche Reporterin. Also ich bin für Geomerian Zeitmagazin gereist.
Egon Erwin Kischpreis bekommen.
Ja, es gab keinen Grund, meinen Beruf zu wechseln. Ich war auch Literaturkritikerin und ich hatte oft ganz schreckliche Romane auf dem Tisch als Kritikerin. Also ehrlich gesagt, ich fand es viel, viel schicker, Reporterin zu sein, als Schriftstellerin zu sein. Aber ich habe dann gemerkt, nach dem Tod der Eltern, dass ich, ohne dass ich es richtig gewusst habe, auf dem Computer ein Fenster aufgemacht habe und plötzlich habe ich kleine Bilder geschrieben, Erinnerungen. Also da war ein Stoff, der erzählt werden musste. Und irgendwann habe ich das ernst genommen und ich weiß noch, es waren auch sehr schmerzliche Erinnerungen und ich dachte, ich schreibe das jetzt mal alles auf. Was ich damit mache, ist noch gar nicht klar. Und dann habe ich das meiner damals 17-jährigen Tochter gegeben, die ersten Seiten mal, weil ich wissen wollte, wie sie reagiert, weil das war ja ein Buch im Grunde zentral über ihre Großeltern, vor allem über ihre Mutter und über mich als Kind. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen bin und Angst hatte, wenn sie zurückkommt, was sie sagt. Und sie kam dann ins Zimmer und sagte, aber Mama, das ist großartig, mach weiter. Und das war dann so wie ein Absolvo-Tee. Also dann habe ich gedacht, okay, dann, jetzt schreibe ich's.
In Ihren Büchern finden sich Sätze wie, ich war kein heiteres Kind oder ich stamme aus einer traumatisierten Familie. Welche Rolle spielten Krieg und Vertreibung in dieser Familie?
Ja, sie generierten ein Schweigen. Mein Vater hat an der Front gekämpft, meine Mutter wurde, sie sagte immer Viehwagen, das war das Chiffre für die Vertreibung und zu Haus war die Chiffre für die verlorene Heimat. Wir hatten wenig Geld, das Herz der Familie war die Küche mit diesem Küchentisch, mit dem Wachstuch drauf und da wurde geschwiegen oder es wurde über Banalitäten gesprochen, aber es wurde nicht erzählt, was schlimm war, sondern es war eher so, als ob diese Menschen ihr Leid verkapselt haben, wie auch ein gewisses Gut. Und für ein Kind ist es natürlich schwierig, wenn es dann nicht weiß, was ist hier eigentlich los.
Es nicht einordnen kann.
Ja. Meine Heldin in dem Buch sagt, man müsste das Wort Weltern erfinden. Weil ein Kind lebt nicht in der Welt, sondern es lebt in einer Welt, die von den Eltern vermittelt ist. Und im Idealfall bricht dieses Weltern in Welt und Eltern auseinander in der Pubertät. Aber in so einer strengen Familie oder in so einer ja traumatisierten Familienkonstellation, so da konnte ich nicht pubertieren letztlich. Und vielleicht war mein Roman dann die Pubertät. Das war dann der Ausbruch aus Weltern.
Sie hatten ein sehr enges, vielleicht ja sogar zu enges Verhältnis zu Ihrer Großmutter. Bis 17, glaube ich, haben Sie mit ihr in einem Zimmer leben müssen, bis 1974. Mhm. Wie war das?
Na, die Oma war nicht das Problem, die Oma war mein Glück. Meine Mutter war das Problem, weil meine Mutter hat sich das Kind, also mich, genommen als neue Heimat. Sie hat mich besetzt, ich war wie ein dritter Arm oder ein drittes Bein. Während die Großmutter, die hat einfach, ich glaube, mich nur geliebt. Ich musste nicht sein. Ich habe genügt, wie ich war. Also ich denke, wenn ich heute ein zufriedener Mensch bin, das verdanke ich auch dem Zusammenleben mit meiner Großmutter.
Auch diesem Buch?
Das Buch war ein Teil einer Therapie, sicher.
Weil in dem Roman Nahe Tage beschließt die Tochter in der Nacht nach dem Tod der Mutter, was sie von ihren Eltern alles entsorgen wird. Ihre Arbeit, ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung. Ich werde nicht ihr Leben weitertragen, heißt es da, dass ihnen selbst zu schwer gewesen ist.
Ja, ich meine, Kinder sind ja solidarisch mit den Eltern. Deswegen wird ja so viel Missbrauch nicht öffentlich, weil Kinder, auch wenn sie missbraucht werden, psychisch oder körperlich, ihre Eltern schützen. Und letztlich war für mich oder meine Heldin, und da sind wir uns ähnlich, der Tod der Eltern die Chance, noch einmal anzufangen oder etwas für sich zu klären.
Sie sind zum Studium von zu Hause weggegangen nach Tübingen mit dem Schwerpunkt Germanistik und Geschichte. Und ich mache jetzt einen größeren Sprung über Ihre Anfänge beim Schwäbischen Tagblatt, dem Kontakt zu Schriftstellern wie Hans Magnus Enzensberger, der Sie unter anderem zur Zeitschrift Transatlantik geholt hat. Es folgten Reportagen, Sie haben es gesagt, Geo, Merian, Die Zeit, viele, viele Literaturkritiken. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt dann, der Weg von der Reporterin zur Schriftstellerin, tatsächlich über das Mutterbuch?
Ja, ich habe dann gemerkt, ich habe es geschafft, diesen Roman. Und dann habe ich gespürt, dass man in einem Roman andere Freiheiten hat als in einer Reportage, und die wollte ich nutzen. Ich habe dann gedacht, ja, dann spiel doch noch mal weiter. Und dann entstanden Flughafenfische. Das ist ein Buch, in dem ganz viele Beobachtungen und Notate eingehen, die ich als Reporterin gemacht habe. Wenn man eine Reportage schreibt, hat man immer noch ungefähr 70% Stoff, der nicht in die Reportage passt. Und da waren sehr schöne Geschichten, und die konnte ich dann bündeln. Also ich würde sagen, auch wenn ich heute Romane schreibe, ich bin immer die Reporterin. Also ich bin immer jemand, der recherchiert, den die Wirklichkeit interessiert.
Wie bei Marie-Louise Scherer oder Bruce Chatwin, könnte man sagen, geht bei Ihnen das Reportagehafte ins Literarische, ja, ineinander über. Das fand ich jetzt auch sehr schön beim Hintereinanderlesen von mehreren Ihrer Bücher, wie Dinge aus Ihrem Leben in ganz verschiedenen Kontexten immer wieder aufblitzen.
Ja, Saul Bellow sagt, jeder hat nur ein Lied. Aber dieses Lied kann verschiedene Strophen haben und auch verschiedene Modulationen. Aber ich wollte schon, dass jeder meiner Romane prinzipiell anders ist. Also ich wollte mit jedem Roman etwas für mich klären.
Ich würde sagen, noch freier haben Sie sich in Ihrem neuen Roman geschrieben, Ein Winter in Istanbul. Der erscheint am kommenden Montag im Luchterhand Verlag. In einigen Buchhandlungen liegt er schon heute, Ein Winter in Istanbul. Und ich freue mich, dass ich Sie schon heute dazu befragen kann. Insgesamt 10 Monate Ihres Lebens hat die Schriftstellerin Angelika Overath in Istanbul gelebt, zuletzt von Dezember 2017 bis März diesen Jahres mit einem Stipendium in der Künstlerresidenz Tarabya. Und dort ist ein ganz wunderbarer Roman entstanden, der jetzt erscheint, Ein Winter in Istanbul. Die Idee zu diesem Roman ist wohl schon beim früheren Stipendium in Istanbul entstanden, lag also vielleicht schon halb im Koffer. Was war das denn für eine Ausgangsidee, Frau Overath?
Mich hat diese Stadt fasziniert, und ich habe diese politischen und religiösen Verwerfungen empfunden als eine Kippfigur ins Mittelalter. Also als ich jung war, hätte kein Mensch gedacht, dass Religionsfragen einmal so entscheidend sein würden. Und ich denke, es sind ja heute auch nicht nur religiöse Fragen, sondern politische. Aber das war im 15. Jahrhundert vielleicht auch so. Und ich mache jetzt aus der Gegenwart ein Fenster auf in die Zeit vor dem Fall von Konstantinopel, also vor der Eroberung des byzantinischen Konstantinopels durch die Osmanen. Meine Mittlerfigur ist der Theologe und Diplomat Nikolaus von Kues. Er ist 1437/38 eben im Winter, hatte eine Mission gehabt. Der Papst schickte ihn nach Konstantinopel, und er sollte den byzantinischen Kaiser und den Patriarchen, also den Oberhaupt der Ostkirche, einladen zu einem Vereinigungskonzil nach Ferrara. die Ost- und die Westkirche waren gespalten und die Ostkirche hatte ein Interesse der Vereinigung, weil man wollte Unterstützung, militärische Unterstützung wegen der Bedrohung durch die Osmanen. Und mein Hauptheld ist ein Religionslehrer aus dem Engadin, der einfach forscht über diesen Nikolaus von Kues und über diese wahnsinnige Reise in diesem Winter von Konstantinopel nach Venedig.
Also Sie verschränken diese 600 Jahre alte Geschichte mit dem Heute, diese Gegenwart dieses Stipendiaten, der diese Konstantinopel-Mission erforscht und sich in Istanbul zum ersten Mal in seinem Leben in einen Mann verliebt, kurz bevor er erfährt, dass seine Schweizer Verlobte von ihm schwanger ist.
Ja.
Ungewöhnliche Liebeskonstellation. Wie bringen Sie diese zwei Welten jetzt zusammen, die spätmittelalterliche mit der heutigen in Istanbul?
Vielleicht ein Schritt zurück. Ich denke, dass Religionstoleranz etwas mit Geschlechtertoleranz zu tun hat. Und deswegen wollte ich auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern schreiben. Das ist das eine. Und das andere, ich arbeite sehr viel mit Überblendungen, mit Visionen, also oder mit Erzählungen. Mein Held heißt Klar und er arbeitet über Nikolaus von Kues. Also da ist auch dieses Klar Nikolaus. Es ist ein gegenwärtiger Nikolaus und eben ein vergangener. Und er erzählt seinem Freund, der heißt Baran, er erzählt von seinen Studien, aber er hat auch Visionen. Er stellt sich das vor, wie das so war, als der Kaiser und der Patriarch auf diesen Galeeren waren, im Stroh und mit der Schiffskatze und sie hatten, der Wein ging aus und wie sie so gelebt haben und vor allem, wie sie diskutiert haben. Ich meine, diese Fahrt, sie hatten schlechte Winde und das war auch abenteuerlich und lebensgefährlich. Aber da waren die größten Theologen und Philosophen wochenlang in dieser Enge. Und die haben die diskutiert und klar überlegt sich, was haben die gesprochen, wie sind die mit ihren Religionsfragen umgegangen.
Das erzählt er dem Baran. Und was erfahren wir über das heutige Istanbul?
Na, die beiden durchstreifen diese Stadt, sie gehen ins Hammam, sie sind auch bei einem heimlichen Treffen der Derwische dabei und klar erfährt, dass dann islamische Mystik und christliche Mystik sehr, sehr nah beieinander sind. Mevlana, bekannt bei uns Rumi, spielt eine große Rolle, also der Begründer auf Mevlana geht der Orden der tanzenden Derwische zurück und er wird und wurde immer verehrt von Christen, von Juden und von Moslems. Es war immer ein Mystiker für alle drei abrahamitischen Religionen.
Sie waren ja mehrfach in Istanbul. Wie hat sich die Stadt in Ihren Augen verändert seit dem Putsch vor 2 Jahren?
Ja, man sieht das schon. Am Anfang sah man sehr viele Jugend aus Europa. Man sah Schweden, Italiener, Franzosen, Norweger und jetzt sieht man mehr Touristen aus dem arabischen Raum, russische Touristen. Das Stadtbild hat sich verändert, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Istanbul ist keine Enge, ist eine offene Stadt. Wenn Sie da im Sommer sind, Sie sehen alles. Sie sehen ganz verschleierte Frauen, aber auch Frauen mit Miniröcken und bauchfrei in der U-Bahn. Es mischt sich, auch wenn es sich reibt. Also man spürt, es sind zwei Städte, je nachdem, wie man selber aussieht. Meine muslimische Freundin hat mich einmal mit Tuch angezogen. Also erst die Bohne, da werden die, so eine Kappe, da werden die Haare versteckt und dann kommt das Tuch drauf gesteckt und ich bin als Muslima durch die Stadt gegangen und es war anders. Also ich selber war auch dann eine andere. Fand ich interessant.
Ja, dieses anders. Können Sie das noch genauer beschreiben? Wie Sie sich gefühlt haben oder wie Sie betrachtet wurden?
Mich haben andere Leute angelacht. Und natürlich habe ich dann gedacht, ihr lacht jetzt falsch, weil ich bin keine Muslime. Ihr täuscht euch. Und das war auch dann schwierig. Aber ich habe gemerkt, es ist eine andere Kommunikationsform, ob ich jetzt mit offenen Haaren gehe oder mit einem Tuch.
Ich fand das interessant, wie dieses heutige Istanbul in diesem Buch auch aufscheint. Also Sie beschreiben zum Beispiel beiläufig immer wieder die bettelnden Kinder aus Syrien, die am Straßenrand sitzen.
Ja, ich glaube, Istanbul hat mittlerweile 400.000 oder 500.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und die leben zum Teil wirklich in den U-Bahn-Schächten oder in den Foyers von geschlossenen Banken oder so. Und die Kinder betteln, ja.
Übers Gefängnis wird gesprochen. Der Istanbuler Freund beschreibt den Unterschied, wie das in den 90ern war, als Linke ins Gefängnis kam, sagt er, das war so eine Art Initiation. Heute verlieren sie alles, ihre Jobs, ihre Rentenansprüche stehen vor dem Nichts. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ob Sie vielleicht Sorge haben, dass Ihnen dieses Buch in der Türkei Schwierigkeiten machen könnte.
Das hat mich jetzt erstmal nicht zu beschäftigen. Ich bin Schriftstellerin, ich muss hinschauen und ich muss beschreiben, was ich sehe und ich muss beschreiben, was ich höre. Ich glaube, ich habe ordentlich beschrieben. Das ist meine Aufgabe.
Wie diese Liebesgeschichte ausgeht, das verraten wir nicht.
Nein.
Würde ich sagen.
Nein.
Ein Winter in Istanbul, das neue Buch von Angelika Overath, erscheint, wie gesagt, nächsten Montag bei Luchterhand. Angelika Overath hat gesagt, das reicht noch nicht, was wir über Istanbul gesagt haben.
Ja, ich wollte gern noch sagen, ich habe eine Liebeserklärung an Istanbul geschrieben. Ich habe so wunderbare Menschen da kennengelernt, Menschen aus ganz verschiedenen sozialen Schichten. Und ich denke, man soll sie nicht allein lassen. Man soll hinfahren und man soll diese Stadt besuchen und genießen und teilen.
In all Ihren Büchern geht es irgendwie um Heimat, um Fremde, um Identität und Entwurzelung und die Beobachtung des Wetters. Ist Heimat sowas wie Ihr Lebensthema?
Ich meine, Heimat hat ja was mit Identität zu tun, Identität und Sprache. Und deswegen ist Heimat für jeden Menschen das Lebensthema. Meine Tochter hat einmal gesagt, meine Heimat ist mein Handy. Und damit hat sie auch gemeint, Heimat ist Kommunikation. Wenn ich mit jemandem sprechen kann, bin ich zumindest in diesem Moment zu Hause.
Was ist Ihre Heimat?
Ja, die Sprache, sicher Sprache.
Die deutsche und zunehmend die rätoromanische.
Es ist schön, zwei Stimmen zu haben. Also wenn Sie so wollen, auch zwei Heimaten, zwei Identitäten. Ich kann manches auf romanisch sagen, auf rätoromanisch, was ich mich im Deutschen nicht getraut hätte. Ich bin auch erst über die rätoromanische Sprache überhaupt dazugekommen, Gedichte zu schreiben.
Sie sind ja sehr viel auf Reisen, beruflich für Reportagen, aber auch zu Lesungen und Schreibworkshops, die Sie geben, unterrichten an der Schweizer Journalistenschule. Das heißt, Sie übernachten oft im Hotel. Deshalb ist mir eine Frage in einem Ihrer Texte aufgefallen. Was ist ein gutes Hotel, wenn man allein ist? Und?
Na, ein gutes Hotel, wenn man alleine ist, ist dann schon ein Hotel, wo das Personal ein bisschen nett ist. Man ist dann darauf angewiesen, dass einem die Frau, die das Zimmer putzt, mal zulächelt. Das hilft dann schon für den Tag.
Ich hoffe, dass Sie so ein Hotel in Berlin gefunden haben.
Ja.
Und in Istanbul?
Da habe ich ein Hotel beim Galata-Turm. Das ist ganz wunderbar.
Wie finden Sie Ihre Hotels?
Naja, ich frage, aber ich tue auch das, was alle tun, ein bisschen im Netz schauen. Ja. Und manchmal, wenn ich in einer Stadt bin und ich sehe ein Hotel, was mir von außen gefällt, dann gehe ich natürlich rein und schnuppere ein bisschen.
Wir kennen ja die berühmten Schriftstellergeschichten, die vor allen Dingen im Hotel leben und dort schreiben. Können Sie das gut?
Ich kann überall schreiben. Ich meine, ich lebe im Engadin. Mein Büro ist die Rätische Bahn und die Schweizer Bundesbahn. Ich habe dann meinen kleinen Laptop auf den Knien. Also wenn ich von meiner Haustüre überhaupt in die bis Zürich sind es 3 Stunden. Das ist Arbeitszeit.
Mhm. Haben Sie einen weiten Weg von Berlin zurück nach Sent?
Ja, schon. Schon.
Ich danke sehr für das Gespräch, für die lange Reise und dass Sie heute bei uns waren, Angelika Overath.
Ich danke, dass ich kommen durfte und etwas erzählen.
Unser Gespräch steht gleich online zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und natürlich in der DLF Audiothek, der App auf Ihrem Smartphone. Ich bin Britta Bürger. Tschüss, schönen Tag.